Wir wollen heute deswegen im Johannesevangelium weitermachen. Wir sind im Johannes sehr bis Kapitel 9 gekommen. Und dort ist ja der Bericht von dem Blindgeborenen, den Jesus heilt. Das findet in Jerusalem statt, um den Tempelbezirk. Deswegen hier mal ein Bild von einem Modell des Herodianischen Tempels, des Tempels zur Zeit Jesu. Wichtig, um das einordnen zu können, wo wir jetzt im Johannesevangelium sind, ist, dass wir bedenken, dass die religiöse Führung im Johannesevangelium die Juden genannt, Jesus als Messias verworfen haben. Sie haben gesagt, er ist es nicht. Es geht zum Beispiel aus Kapitel 7, Vers 25 oder aus Kapitel 9, Vers 22 hervor. Jesus hat die Ursache, warum die religiöse Führung, warum die Pharisäer ihn als Messias abgelehnt haben, schon geoffenbart. Das lesen wir in Kapitel 5, Vers 44.
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht.
Also Jesus offenbart hier die Herzenshaltung der Pharisäer. Ihnen ist es wichtiger, voreinander gut dazustehen, ihre Anerkennung von ihren Mitmenschen zu bekommen, das ist ihnen wichtiger als die Beziehung zu Gott. Diese öffentliche Ablehnung hat Konsequenzen und Jesus redete von da an in Gleichnissen, damit die geistig bereit sind, was heißt, wenn wir gleich sehen, verstehen. Das wird in Matthäus 13, Vers 10 wird das bekundet oder erklärt. Und jetzt in Kapitel 9 haben wir jemanden, der geistig bereit ist. Im Gegensatz zu den Pharisäern, denen das Ansehen ihrer Mitmenschen wichtiger war, haben wir jetzt gerade das Gegenteil, den Blindgeborenen, dem das Ansehen der Menschen nicht so wichtig ist, wir sehen es gleich, sondern ihm ist wichtig Gottes Wort, die Beziehung zu Gott. Wir sehen das, dass er Jesus offen annimmt und nicht als ablehnt, als Messias an den Antworten, die uns der Heilige Geist überliefert hat. Zum Beispiel, es fängt an in Vers 11, wo er ganz nüchtern beschreibt, ein Mensch, der Jesus heißt. Dann, als die Pharisäer ihn fragen und verhören, sagt er in Vers 17, dass dieser Mensch, dass Jesus ein Prophet ist. Darauf sagen die Pharisäer, nein, er ist ein Sünder, er hat am Sabbat die Heilung vollbracht. Darauf sagt der Blindgeborene, Sünder, als nicht, ob das stimmt. Also er stellt das Urteil dieser Pharisäer in Frage. Und dann geht er noch einen Schritt weiter, indem er sagt, er kann gar kein Sünder sein, er ist von Gott. Denn ein Sünder könnte diese Haltung gar nicht vollbringen. Und damit widerspricht er ganz klar diesen Pharisäern. Was machen sie darauf? Das lässt sich nicht gefallen. Die härteste Waffe, die sie haben, das Schlimmste, was sie machen können, sie verbannen ihn, sie schmeißen ihn aus der Synagoge raus, aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist gesellschaftliche Achtung, Missachtung, Schmähung. Und das wusste der Blindgeborene. Die Eltern von ihm wussten das auch und haben das deswegen dem Pharisäer nicht widersprochen. Also wir haben hier ein Paradebeispiel für jemanden, der bereit war, gehorsam zu sein, egal was das für Konsequenzen hat, auch wenn es gesellschaftliche Schmähung bedeutet. Und jetzt, nachdem er aus der Synagoge rausgeschmissen wurde, spricht Jesus sie im Kapitel 9, jetzt ab Vers 35 lesen wir.
Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder.
Dieser Blindgeborene spricht nun mit Jesus und kriegt von Jesus selber erklärt, dass Jesus Gottes Sohn und damit der Messias ist. Und er nimmt das an. Die Worte, die hier im Deutschen mit Herr besetzt sind, sind unterschiedliche Worte im Griechischen. Das erste, wer ist es, Herr, ist, könnte man, ja, würde man wahrscheinlich sagen, wer ist es, mein Herr? Das ist eine höfliche Anrede. Das zweite, ich glaube, Herr, ist das göttliche Herr, ja, mein Gebieter. Also da schwingt Gott mit, das ist ein anderes Wort im Griechischen. Der Blindgeborene nimmt Jesus als den Messias an, und zwar nicht nur in einem Lippenbekenntnis, sondern er fällt anbetend vor ihm nieder. Und dem Juden war klar, dem gewöhnlichen Juden, das anbeten durfte man nur Gott, als wenn er niederfällt, ihn anbetet. Zeigt er auch in seinen Handlungen, dass er Gott ist. Heute geht's Vers 39, dort sagt Jesus.
Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden.
Diesen Vers, gerade den Anfang, sagen Bibelkritiker, das ist ein Widerspruch. Denn in Jesus sagt hier, er ist zum Gericht in diese Welt gekommen. In Johannes 12, Vers 47b sagt er:
Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette.
Wie löst man diesen scheinbaren Widerspruch auf, wo Jesus hier ganz klar sagt, er ist gekommen, nicht zu richten, sondern um zu retten? Eine beliebte Methode, um Widersprüche zu erzeugen, oder ist, dass man Dinge aus dem Zusammenhang reißt. Wir lesen also Johannes 12 mal im Zusammenhang.
Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich nicht ihn. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.
Jesus ist in diese Welt gekommen, um Worte zu sprechen, und wer diese Worte nicht annimmt, diese Botschaft nicht annimmt, der ist schon und ist und bleibt unter dem Gericht, was von Anfang an da ist. Das Wort, das ich geredet habe, damit ist Gott gemeint. Jesus ist ja Gott. Und Gott hat am Anfang gesagt: Wenn ihr von dem Baum zu allem, wenn du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, wirst du sterben. Und das hebräische Wort für sterben, müsste man oder könnte man genau übersetzen, sterbend wirst du sterben. Das beinhaltet den physischen Tod, den wir alle kennen, aber auch den geistigen Tod, der sofort eingetreten ist. Im Lutherdeutsch heißt das, der Sünde sollt oder der Lohn ist der Tod. Wer nicht nach Gottes Regeln spielt, wird bestraft. Das Gericht ist ewig. Jesus macht das noch ein bisschen konkret in Matthäus 5, Vers 48, was heißt:
Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Gott hat ja uns Menschen geschaffen mit der Absicht, dass wir ihn, das heißt sein Wesen, Spiele spielen sollen. Und damit ist der Maßstab gesetzt, die Vollkommenheit Gottes sollen wir als Menschen widerspiegeln. Wenn wir das nicht tun, nicht schaffen oder irgendwie, dann steht das Gericht über uns. Das heißt, jeder Mensch ist unter dem Gericht. Aber es gibt eine Möglichkeit, diesem Gericht zu entgehen, indem wir nämlich den annehmen. Das wurde auch schon zu Beginn angekündigt. 5. Mose 18, Abvers 18.
Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Er soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern.
Gott hat durch Mose schon angekündigt, es wird einer kommen, ein Prophet, das endliche Messias, der euch einen Weg zeigen wird, wie ihr dem Gericht entgehen könnt. Wenn ihr nicht auf ihn hört, dann bleibt ihr unter dem Gericht und ich werde es von euch fordern. Wenn ihr auf ihn hört, dann liegt das Gericht auf ihn, und denn er hat das Gericht für uns getragen, stellvertretend. Was sind diese Worte, die er zu uns spricht? Was ist hier gemeint? Hier ist das Evangelium gemeint. Stellvertretend. Stellvertretendes Opfer. Gott wird Mensch und steht für uns stellvertretend. Im Markus-Evangelium können wir das ganz kurz, ist es ganz kurz zusammengefasst. So sagt Jesus die Botschaft: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Zusammenfassung. Wenn wir zurückgehen zu Johannes 9, Vers 38, dann sehen wir, wenn Jesus sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, dass das Gericht, das wir Menschen verdient haben, auf ihm liegt. Er stirbt. Er trägt unser Gericht, das wir verdient hätten. Es geht nicht darum, dass wir gerichtet werden, sondern er ist gekommen, um das Gericht derer zu tragen, die es verdient hätten und die ihm nachher vertrauen. Kommen wir zum zweiten Teil. Damit die, welche nicht sehen, sehen werden, und die, welche sehen, blind werden. Hier müssen wir uns daran erinnern, dass Jesus in Gleichnissen spricht. Es ist übertragen zu sehen, nicht wörtlich. Was ist hier gemeint? Die, welche sehen, die werden wir weiterlesen, dass diejenigen sind, die Pharisäer, die meinen zu sehen. Die werden blind werden. Sie meinen zu sehen. Sie meinen, Erkenntnis zu haben und lehnen Jesus als Messias ab. Sie meinen zu sehen, sie können also nicht wirklich sehen, denn sie urteilen ja falsch. Sie lehnen ihn als Messias ab in der Begründung, er heilt am Sabbat. Jesus hat uns schon einen Blick gegeben, eigentlich ist ihnen die Achtung vor den Menschen wichtiger als die Beziehung zu Gott. Also die, welche meinen zu sehen, sind die, die Jesus als Messias ablehnen. Die, welche nicht sehen, ist wie der Blindgeborene, der die Taten Jesu früchten zur Erkenntnis kommt, er muss der Messias sein. Und dem öffnet der Messias die Augen, den Pharisäern, für die wird es ewige Nacht, die bleiben unter dem Gericht, weil sie den Messias nicht annehmen. Schwierig zu verstehen, stecken auch manche Pharisäer nicht. Wir lesen weiter, Vers 40.
Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus aber sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde.
Sie sagen, sie sind sie, die halten sich für sie. Deswegen bleibt ihre Sünde, was heißt das? Weil sie Jesus nicht als den Messias annehmen, bleibt die Sünde das Gericht, was von Anfang an der Welt über ihn ist, bleibt auf ihn, denn die einzige Möglichkeit, die Sünde loszuwerden, indem jemand anders sie trägt. Die haben sie ausgeschlossen, die verwerfen sie. Wenn ihr benennt werdet, das heißt, wenn ihr Messias annehmen würdet, wie der Blindgeborene, dann hättet ihr keine Sünde. Was ist damit gemeint? Wir sind ja gewohnt, zeitlich zu denken. Wir leben in der Zeit, wir können nur mit Zeit. Gott ist zeitlos. Für Gott spielt Zeit keine Rolle. Deswegen wird hier das so gehandelt, als ob es keine Zeit geben würde. Natürlich sind auch Blinde Sünder, weil sie eine sündige Natur haben. Aber weil sie hier blind im Sinne von Jesus als den Messias sehen, dort annehmen, weil sie das tun, bekommen sie die Vergebung, die in Jesus Christus ist. Und daher liegt die Sünde nicht mehr auf ihn, sondern auf Jesus. Und Gott sieht sie so, als ob sie keine Sünde hätten. Und zwar ohne Zeit sind die getan. Der, der Jesus als Messias annimmt, der hat Sündenvergebung, der hat keine Sünde mehr. Die Sünde liegt auf Jesus. Dieser wunderbare Errettungsweg, Jesus anzunehmen und solche Sünde ein für alle Mal loszuwerden, der gilt damals, aber der gilt auch heute noch, genau wie damals für uns, für jeden von uns, für jeden Menschen, der hier auf der Erde ist. Aber für unsere Zeit ist etwas Besonderes vorausgesagt. Die Bibel nennt die Zeiten, der wir jetzt leben, die letzten Tage. Gemeint sind damit die letzten Tage vor dem Wiederkommen Jesu Christi. Wir haben erklärt bekommen, damals gab es Menschen, die, weil sie die Anerkennung von anderen wichtiger fanden, Jesus abgelehnt haben. Wir lesen jetzt mal den 2. Timotheus 3, was für unsere Zeit dann gesagt ist.
Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden...
Und dann kommt eine sehr treffende Beschreibung unserer Gesellschaft, die für Paulus, der das vor 2000 Jahren geschrieben hat, völlig utopisch war. So eine Gesellschaft kannte er nicht. Heute ist es normal, was dort geschrieben wird. Und in den Versen 4 und 5 wird es zusammengefasst wie folgt.
Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie.
In unserer Zeit werden Leute sein, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Es gibt immer noch die, die Jesus abdehnen, weil sie gesellschaftliche Schmähung fürchten. Aber es gibt auch welche in der heutigen Zeit, die Jesus scheinbar annehmen, äußeren Schein von Gottes Furcht haben, in eine Gemeinde gehen, vielleicht am Brotbrechen teilnehmen, aber die Kraft verleugnen. Müssen wir natürlich angucken, was meint Paulus hier mit Kraft. Welche Kraft verleugnen diejenigen, die einen äußeren Schein von Christsein haben? Und wir können jetzt durch die Paulusbriefe gehen, ein gutes Studium für zu Hause und überall mal gucken, wo spricht Paulus von Kraft. Ich möchte aber nur eine Stelle nehmen, und zwar 2. Korinther 13, die Verse 4 und 5.
Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet.
Denn wenn er aus Schwachheit gekreuzigt wurde, damit ist Jesus Christus gemeint. Und die Schwachheit, was ist damit gemeint? Gott kann nicht sterben. Gott ist ewig und Gott ist, ja, kann nicht sterben. Aber er ist in Jesus Christus Mensch geworden. Und dieser Mensch kann sterben. Mit der Schwachheit ist also unsere Menschlichkeit, unser menschlicher Körper gemeint. Okay. Dann geht es weiter, dass er, Jesus Christus, aus der Kraft Gottes lebt. Mit dieser Kraft ist also eine geistige Kraft gemeint, keine körperliche. Sein Körper ist gestorben, er wurde ans Kreuz gestorben. In Christen, also wenn Paulus jetzt von Kraft spricht, meint er nicht, dass Christen immer stark sein müssen, immer grinsen und fröhlich sein, keine Schmerzen haben. Das meint er nicht, das macht er ganz klar. Und er jetzt sagt, ihr, das heißt ihr, die Jesus Christus glaubt, sind zwar schwach, aber werden wir der Kraft Gottes leben. Die Kraft ist eine geistige Kraft, keine körperliche. Wir altern und sagen wir mal in 150 Jahren ist jeder von den Körpern, die hier jetzt anwesend sind, verrottet, wenn nicht umgestaltet worden ist in der Zeit, weil Jesus wiedergekommen ist. Unser Körper altert und verfällt. Wir haben Schwachheit, wir sind schwach. Die Kraft, von der Paulus spricht, ist eine geistige Kraft. Okay, wie können wir sagen, dass diese geistige Kraft nicht auf den Himmel bezogen ist, dass es irgendwann später kommt? Paulus schreibt hier, dass wir leben in dieser Kraft für euch, für die anderen Gläubigen. Das heißt, hier und jetzt auf der Erde, nicht im Himmel. Im Himmel kriegen wir neue Körper, das ist nichts mehr mit Schwachheit. Hier auf der Erde, hier und jetzt, haben wir Körper, die schwach sind, aber wir leben aus der geistigen Kraft. Dass das, was Paulus meint. Jetzt könnte der eine oder andere denken, okay, wenn wir denn schwach sind und vielleicht in dieser Schwachheit sündigen, wie können wir damit umgehen? Da würden wir uns diese Illustration vor Augen führen, dass wir in Christus sind und Gott uns die Gerechtigkeit Jesus Christus zurechtigt, auch wenn wir schwach sind als Menschen, wenn wir sündigen in unserer Schwachheit. Aber das ist nicht alles, sondern die Bibel spricht auch davon, dass Christus in mir ist, dass es diese geistige Kraft, er wohnt durch seinen Geist in mir, an die gleiche Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, wirkt jetzt auch in mir durch den Geist, der in mir wohnt, wenn ich Kind Gottes bin. Wir kommen also zurück zu dieser Stelle und gehen jetzt zum zweiten Teil. Nachdem Paulus das erklärt hat, sagt er jetzt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Die Gefahr von unserer Zeit ist ja, dass wir einen äußeren Schein haben, aber diese Kraft gar nicht kennen oder sie verleugnen. Deswegen werden wir aufgefordert, uns zu prüfen. Ganz klar, wir sehen das hier, wird es betont, dreimal in diesem großen Abschnitt. Selbst, selbst, selbst. Wir sollen uns selbst prüfen. Nicht den anderen. Ich bin nicht aufgerufen zu prüfen, ob Harald nun ein in der Kraft Gottes lebt. Ich bin aufgerufen zu prüfen, ob ich selbst in der Kraft Christi, in der Kraft Gottes lebe. Wir haben das im Hauskreis in Galater 6. Ist auch wieder die Betonung, prüft euch selbst, nicht den anderen. Wie sollen wir das tun, das Prüfen? Galater 5 heißt zum Beispiel, wandelt im Geist, so werdet ihr die Durst des Fleisches nicht vollbringen. Mit Fleisch ist hier nicht unser Körper gemeint, sondern unsere sündige Natur, dieser Stelle. Und Paulus meint hier nicht, dass wir uns mehr Mühe geben sollen, sondern im Römer erklärt er wie folgt, Römer 8, Vers 9.
Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein.
Als Kinder Gottes, als diejenigen, die Christus vertrauen, sind wir nicht mehr im Fleisch, nicht mehr in der sündigen Natur, nicht mehr unter Sklaverei der Sünde, nicht mehr geistig tot, sondern im Geist, geistig lebendig. Wir haben den Geist Gottes, der wohnt in uns. Wir sind geistig auferstanden, wiedergeboren. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Also das Entscheidende ist, dass wir den Geist Gottes haben, angenommen haben, wie das aus dem Messias in dem Moment bekommen wir den Geist Gottes. Und wir sehen die Lehre, dass Wiedergeburt und Geistempfang irgendwie zwei zeitlich voneinander getrennte Sachen sind, dass man den Geist irgendwie irgendwann irgendwo durch einen bestimmten Ort empfangen müsste, ist völlig unbiblisch. Allein dieser Vers belegt, macht klar, es gibt gar kein Christsein, keine Wiedergeburt ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Jemand, der den Heiligen Geist nicht hat, ist gar nicht Kind Gottes. Damit ist klar, ich die Frage an den Heiligen Geist heute Morgen stellt, nicht? Oder nee, wir kommen erstmal wieder zu diesem äußeren Schein, um sicher zu sein, dass wir nicht in dieser Gefahr leben, einen äußeren Schein von Gottes Furcht zu haben, müssen wir uns prüfen, müssen wir gucken, ob wir in dieser Kraft leben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben den Geist, aber die leben nicht in dieser Kraft. Oder wir haben diesen Geist, wir haben den Geist Gottes, haben ihn nicht und müssen ihn empfangen, müssen Jesus als Messias annehmen. Wenn wir diese Kraft oder feststellen bei uns, dass wir nicht in dieser Kraft leben. Die Frage, die uns der Heilige Geist stellt, ist also, hast du persönlich Jesus Christus als Gott, als den Messias erkannt? Bist du dir hundertprozentig sicher, aber wirklich hundertprozentig, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus Gott ist? Wenn irgendwie 1% nur davon Zweifel über dich sind, dann kannst du die zweite Frage nicht stellen, dann musst du nochmal wirklich nachforschen. Wenn du dir zu 100% sicher bist, dass Jesus der Messias ist, dann gilt für dich die zweite Frage: Hast du den Geist Gottes durch den Glauben an den Messias empfangen? Bist du sicher, dass es der Messias ist? Und hast du den Glauben angenommen? dann bist du nach der Definition der Bibel wieder gewohnt und hast den Geist empfangen. Und dann geht wieder oder stellt sich noch die Frage: Liebst du in dieser Kraft? Liebst du ihn hier oder dämpfst du den Geist? Du hast ihn, wenn du Jesus als Messias angenommen hast, aber dann Frage ist, liebst du ihn? Ich möchte schießen mit der wunderbaren der Realitätsbekundung, die Paulus in 2. Korinther 13 bringt. Wir haben es schon gelesen. 2. Korinther 13, diesmal 4b.
So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch.
Hier und jetzt für euch, für die Geschwister, leben aus der Kraft Gottes. Amen.